herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 74, die Identität mit Opferanteilen. Ja, dieser Titel wirkt schon sehr spezifisch und ich hole euch aber tatsächlich alle erstmal ab, für die, die sich mit der Thematik noch nicht so gut auskennen. Wenn ich jetzt von Opferanteilen spreche, ja, könnte man denken, okay, Opfer ist ja schon mal ein krasses Wort und dann noch Anteile, okay, wofür scheint das denn zu stehen? Und zwar, wenn wir aus der Sicht von Psyche schauen und gucken, wie können wir mit bestimmten Dingen umgehen. Also wenn wir zum Beispiel belastet sind, wenn wir zum Beispiel, ich gehe in ein Extrembeispiel, traumatische Erfahrungen machen. Nehmen wir mal Krieg. Ja? Jemand greift mich an und bombardiert mich, dann ist das in dem Moment eine Lebensbedrohung. In dem ersten Moment werde ich versuchen, alles zu tun, um mich davor zu schützen. Ich renne entweder weg oder versuche, die Gefahr abzuwehren, greife an. Das ist natürlich bei Bomben ein bisschen schwieriger, aber nur damit ihr das erstmal versteht. Also ich versuche das einzuschätzen und diese körperliche Reaktion, dass mein Herz ganz schnell schlägt und alles Weitere entsprechend wird aktiviert, damit ich ganz schnell handlungsfähig bin. Ich persönlich kenne das, ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt, wenn ihr Auto fahrt und plötzlich bremst einer ohne Grund vor euch und ihr geht sofort auch in die Bremsen, weil sich natürlich der Abstand zu dem Vorderauto dann auch reduziert und man aufgrund von vielleicht Schock, Schreck oder einfach, dass man sagt, ich muss jetzt da aufpassen, also entsprechend auch emotional, auch körperlich sich drauf einstellt. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, es war mal irgendwann morgens, da war ich noch sehr müde. Und war natürlich trotzdem wach fürs Autofahren, aber müde im Sinne von, weil ich da von der Krankenpflege her Frühdienst hatte. Und da muss man dann schon so, ja, 5 losfahren, je nachdem, wo man wohnt, wenn der Dienst um 6 beginnt. Und dann, ja, war es halt sehr früh morgens. Und da muss man sich dann halt vorstellen, auf der Straße, wenn dann vor mir die Person bremst, dann muss ich natürlich dann auch sofort, wenn der abrupt bremst, ohne dass ich das einschätzen kann. Ich bin jemand, der immer beim Autofahren nicht nur einen Vordermann, sondern den mal die Person davor, also den Wagen davor sogar noch versucht einzuschätzen, um das mit zu berücksichtigen. Auf jeden Fall war mir das da in dem Moment nicht ersichtlich und dann bin ich da natürlich sofort in die Bremsen und ihr könnt euch vielleicht dann vorstellen, man ist in dem Moment sofort wach, ja, selbst die Nase, die noch ein bisschen zu war, war plötzlich ganz frei. Ich war mega fit, sehr aktiviert und das alles beschreibt, wie der Körper auf Gefahrenpotenzial eingeht. Wir können in der Phase der Anspannung des schnell reagieren Müssens auch, können wir uns vielleicht vorstellen, wird das Herz ganz schnell schlagen. Also wird auch alles entsprechend zur Verfügung gestellt. Das ist für den Moment hilfreich, auch überlebenswichtig und auch lebensrettend kann das sein. Wenn wir uns aber vorstellen, dass eine Belastung nicht nur für den Moment, sondern über längere Zeit anhält, wie zum Beispiel dauerhafte Bombardierung und so weiter, dann werde ich mit der Zeit Überlebensstrategien aktivieren müssen, die körperlich und psychisch mich dann beeinflussen. Diese Formen oder Reaktionen des Organismus sichern mir das Überleben. Die Formulierung ist bewusst so gewählt, weil das Überleben gleichzeitig auch deutlich macht, es geht im Moment nicht primär um Leben, sondern Überleben. Überleben ist eine Form von Existenz, die wir, bei der wir sagen, wir sind froh, überhaupt atmen zu können oder dass wir am Leben sind oder also sind wir froh, dass wir überhaupt funktionieren, dass wir da sind. Wenn wir das jetzt in einem ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bin nur in einem Überlebensmodus, ja, im Grunde genommen, ich funktioniere nur, dann wird das Leben mir deutlich machen oder für mich eher ein, ja, Kampf, ein Überlebenskampf, ein Durchhalten, ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist vor allen Dingen bei Menschen der Fall, die sehr viel oder beziehungsweise sehr lange oder über eine längere Zeit gefährliche Situationen aushalten mussten, wobei die Gefahreneinschätzung nicht im Außen immer sich decken muss. Also das heißt, es kann sein, dass im Außen die Gefahr nicht sichtbar ist, aber ich sie als Gefahr interpretiere. Also es kann der Fall sein, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mich nicht sicher fühle, wo ich vielleicht, also wo das Umfeld dann denkt, ja, die Person, das Kind, wenn ich jetzt zum Beispiel Kind bin, dem Kind geht's ja gut, hat ja Papa, Mama. Und wenn das Kind aber das Gefühl hat, ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen, ich bin vielleicht das schwarze Schaf der Familie, werde irgendwie nur materiell versorgt oder mit Lebensmitteln, aber nicht mit Liebe, Gefühle, Zuneigung oder auch mit, dass man sich an mich erfreut oder dass man mich sogar unterstützt oder mich entsprechend individuell abholt, dann kann das für mich das Gefühl geben, ich bin in meiner Identität, in meiner Existenz der Identität nicht willkommen. Und das jetzt vorausgesetzt, bedeutet dann auch eine Art Bedrohung. Und diese Bedrohung ist gleichzusetzen auf der individuellen Bewältigungsebene, wie ich damit umgehe, wie bei Menschen, die in einer Bombensituation sind. Das heißt, der Körper muss in einer Hab-8-Stellung sein, er muss sich darauf anpassen, er muss irgendwie darauf reagieren und die Folge sind Überlebensmechanismen. Jetzt komme ich immer mehr zum Thema der heutigen Folge. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir Menschen vom Prinzip her erstmal als Organismus so angelegt sind oder beziehungsweise so hier existieren sollten, dass wir gesund im Sinne von uns lebendig fühlen, am Leben teilnehmen, Freude empfinden können, uns selbst verwirklichen können und so weiter und so weiter. Ohne jetzt auf die Vollständigkeit hier abzurufen, damit ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation X oder Y in eine Situation komme, wo ich merke, okay, hier jetzt ist eine Gefahr, hier ist nicht alles gut, dann werde ich in dem Moment mich spalten müssen. Das heißt, ich erlebe jetzt bei den Bomben oder bei anderen bedrohlichen Situationen eine Spaltungsreaktion in mir. Das bedeutet, aus diesem gesunden Anteil oder beziehungsweise dem gesunden Sein spaltet sich jetzt halt die Erfahrung ab, die ich als Trauma wahrnehme, also als eine Bedrohung, wo ich in einer Existenz, in meiner entweder körperlichen, physischen, aber auch psychischen Existenz bedroht sein kann. Und diese traumatische Erfahrung, die sich da abspaltet, also als eine Neuerfahrung wird, ne, wenn man so will, führt dazu, dass sich dann gleichzeitig noch ein weiterer Teil abspaltet, der dafür zuständig ist, dass er mein Überleben sichert. Und diese Überlebenssicherung kann unterschiedlich dann aussehen. Also das, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt manchmal symbolisch etwas, wenn jetzt zum Beispiel mich mein Papa haut, ja, oder meine Mama und ich dann vorher nie geschlagen worden bin, dann kriege ich halt den Schlag, der, wenn ich jetzt ein Kind bin, jetzt aus der Kindersicht, dann bekomme ich den Schlag ab und spüre den und sage Aua, bin in dem Moment überrascht und dieser Teil, der dieses Aua spürt, ist der traumatische Anteil, der diese Lebenserfahrung gemacht hat. Gleichzeitig spaltet sich ein weiterer Teil ab, der dafür sorgt, dass sich das nicht wiederholt, also der mich schützen will. Man könnte auch sagen, ein Überlebensanteil spaltet sich daraus mit ab. Der ist auch viel, viel größer, viel, viel, weitreichender in der Beeinflussung meines Seins, indem er nämlich an der Stelle versucht, mich vor weiteren Schädigungen, Schaden zu schützen. Das kann sein, dass ich dann daraus interpretiere, oh, ich habe was falsch gemacht oder ich hätte mich anders verhalten sollen oder ich werde mich jetzt am besten gar nicht mehr so mitteilen oder was auch immer. Hauptsache, ich bekomme diesen Schaden nicht nochmal so zu spüren. Das ist ja das Ziel. Ja, und wenn ihr das so hört, dann könnte man sich natürlich denken, okay, alles klar, das sind so psychische Prozesse, die automatisch passieren. Dem ist auch so. Also viele, die im Krieg sind, berichten nach Stunden bis Tage direkt danach, dass sich das anders anfühlt, diese Bedrohungssituation des Krieges. Also dass man sich schon fast so ein Stück weit daran gewöhnt. Nicht, dass man sich an Krieg gewöhnt, das meine ich damit nicht, aber dass zum Beispiel der Einschlag der Bomben so anfühlt wie, ich kenne das Geräusch. Es ist natürlich immer noch bedrohlich und nicht gut und ich sage jetzt nicht, das ist alles jetzt hier easy, sondern ich gewöhne mich nur an die Akustik. Das heißt also, dass ich dann, dass das vertrauter für mich ist, dass ich damit mit anderen Worten rechne, dass ich dann davon ausgehe, das wird wieder passieren. Das meine ich mit Gewöhnung, nicht die emotionale Bedeutung von, oh ja, das ist ja vertraut und alles gut. Ne? Nein, das meine ich nicht. Ne, nur damit wir die Begriffe richtig formulieren. Mit diesem Wissen möchte ich im Grunde genommen darauf hinweisen, dass dieser Überlebensmechanismus, der versucht, mein Überleben zu sichern, der auch versucht, mich aus dieser körperlichen, physischen und psychisch erlebten Existenzbedrohung rauszuholen, indem er mich nämlich ablenkt und versucht, über dieses Gewohnheitserleben oder dieses, dass ich damit versuche zu rechnen, versucht er, meine Anspannungssituation nicht so fühl- und spürbar zu machen. Da sprechen wir Therapeuten dann von Spaltung. Wir spalten das ab, das Spüren, das Fühlen und damit sichern wir uns unsere Existenz. Weil, wenn wir das nicht tun würden, das wäre jetzt eine logische Frage vielleicht von euch, wenn wir uns nicht spalten würden in uns psychisch, dann würde Folgendes passieren, dann würden wir der Körper in einem Dauer-Alarmbereitschaftserleben bleiben. Der Blutdruck und der Puls, das Herz würde an der Stelle weiterhin auf Maximum schlagen. Und das führt dann dazu, dass wir dann mit der Zeit X, je nachdem wie wir konditioniert sind, dann sterben. Der Körper kann auf Dauer nicht das Herz in einem Daueralarmroten Bereich halten. Das geht immer nur situativ für eine bestimmte Zeit. Aber ich bin jetzt kein Kardiologe, deswegen kann ich euch nicht genau sagen, wie lange. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, ja, das ist so, dass der Körper nur für eine Zeit X das aushalten kann. Danach würde der Körper automatisch, in sich zusammenbrechen. Im Grunde genommen dann ist es zu einem Tod führen. Deswegen ist das Sichern des Überlebens zwingend notwendig. Das führt dann halt, wie gesagt, zu dieser Spaltung. Und diese Spaltung ist eingerichtet worden durch die Überlebensanteile. Und eine Form jetzt davon, in diese Überlebensmechanismen zu gehen, ist in die Opferperspektive, also aus der Opferperspektive, wenn ich jetzt das Opfer bin oder mich als solches erlebe, dass ich mich dann mit bestimmten Anteilen dann verbinde, das sind dann die Überlebensanteile, die an der Stelle dafür sorgen, dass ich mich ablenke, dass ich also anders damit umgehe. Das kann in unterschiedlichster Weise passieren. Ich könnte darauf zum Beispiel reagieren, dass ich das verleugne, dass ich sage, nein, mir ist sowas nicht passiert. Also dass ich die Erinnerung daran total verleugne, verdränge, ist auch eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass ich da an der Stelle mich sogar schuldig fühle, dass ich sage, ich habe das herbeigeführt. Ne, da kann die Person noch gar nichts dafür. Zum Beispiel mein Papa. Ne, nein, der kann noch gar nichts dafür. Der ist doch total belastet oder hat total viel auch mit der Arbeit zu tun. Ne, und dann fühle ich mich schuldig. Ich hätte ihn gar nicht in Situation bringen sollen oder können. Und es kann auch sein, dass ich sage, das gibt es übrigens auch im Zusammenhang mit anderen Kontexten wie Religion oder Glaube, ne, dass ich dann sage, das ist die gerechte Strafe für meine Bedürftigkeit, dass ich da ein Bedürfnis hatte, dass ich mich mitgeteilt habe. Es kann auch sein, dass ich den Täter, der mit mir sowas angetan hat, gar nicht als Täter wahrnehme. Dass ich da an der Stelle sage, nein, das ist doch kein, nein, 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 der kann da gar nichts für. Also bestimmte Sachen gehen auch tatsächlich so Hand in Hand, also gehen ineinander über. Es kann auch sein, dass ich in so eine Überängstlichkeit gehe, dass ich also in allem plötzlich voll die Angst und Gefahr spüre oder vermute und denke, oh nein, das ist gefährlich und das und da. So, das ist auch eine Möglichkeit, auch eine Form von Ablenkung von Dingen nach außen, weil die mich von meinem eigenen Erleben, was ich damals erlebt habe oder in den Situationen war, gar nicht mehr wahrnehmen möchte, nicht mehr spüren möchte. Also ich verlagere mich auf andere Bereiche. So, das ist der Hintergrund. Es kann auch sein, dass ich in so eine Unterwürfigkeit gehe. Man sagt so eine Dependenz, sagen wir Therapeuten. Das bedeutet, also ich gehe in so ein Verhalten, was so den Anschein erweckt von Entschuldigung, das wollte ich gar nicht oder ich möchte auch gar nicht jetzt hier zur Last fallen. Also, dass man sowas vorwegnimmt, dass man da eine Stelle versucht, die andere Person bloß in der Ruhe zu halten, dass sie nicht wieder aggressiv wird und dergleichen. Es kann auch sein, dass ich sogar destruktiv gegen mich selbst werde, dass ich dann an der Stelle sage, ich habe nicht das Recht, Bedürfnisse zu haben. Spalte die, wenn man so will, ja so ab. Und werde dann so destruktiv, dass ich sage, nein, auch trinken geht erstmal nicht. Ne? Ich muss erstmal arbeiten bis dann und dann und dann. Ne, das geht auf gar keinen Fall. Also, dass ich selbst Grundbedürfnisse oder auf Toilette gehen oder auch andere Sachen eher in so eine in die Ferne ziehe, also schiebe, weil ich sage, erst muss ich das und das machen, erst andere Sachen erledigen oder für andere. Dann kann es auch sein, das ist ein klassisches Phänomen auch in der Therapie, dass man sehr viel klagt, leidet, jammert, andere unter, also oder auch so einfach so nur über Phänomene spricht, die das Menschsein, den Alltag unserer Gesellschaft und so weiter oder auch der Natur, wie oh, immer nur schlechtes Wetter hier und so weiter, tangieren beziehungsweise ausmachen, dass ich das also dahin verlagere und ich das Gefühl habe, die Person redet gar nicht über sich selbst. Ich weiß gar nicht, was meint die denn damit? Was steckt denn dahinter? Ne? Das kann auch sein, dass man das so auch in einem Miteinander dann plötzlich so fühlt und sagt, hör mal, was willst du eigentlich sagen? Oder warum geht es dir nicht so gut? Oder umgangssprachlich, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Das ist ja so eine umgangssprachliche Formulierung dafür. Und das sind so Dinge, die deutlich machen, wie wir mit so Sachen umgehen können, wenn wir uns mit den Opferanteilen identifizieren. Das bedeutet, wenn ich also an der Stelle in eine Hilflosigkeit, in eine in eine Betroffene, also dass mir etwas angetan wird und in welcher Form auch immer ich denke, dass das also ein Erklärungsmodell finde, was mich in diesem Erleben hält. Wenn ich natürlich in einer realen Situation, also sprich jetzt gerade in dem Moment Opfer bin, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade jemand mit der Pistole vor mir steht und was von mir will, bin ich in dem Moment natürlich Opfer. Das heißt, dann kann das gut sein, dass ich in dem Moment dann das auch so als solches wahrnehme, aber vielleicht dann im nächsten Moment, wenn ich vielleicht gerade befreit werde oder die Person wegrennt oder ne, da mal ein paar Minuten Luft ist, ja, weil die Person vielleicht gerade sich mit jemand anders beschäftigt oder so, dann kann das sein, dass ich dann von da aus dann in eine Opferhaltung rutsche. So nennt man das dann. Also ich bleibe in einem Opfererleben, ohne da tatsächlich direkt situativ Opfer zu sein. Das wäre auch zum Beispiel der Zustand, der passieren könnte. Zwischen verschiedenen Bombeneinschlägen. Ne, erst war ein Bombenanschlag, dann ist vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten Ruhe und dann geht's wieder los. Das sind übrigens alles, was ich gerade sage, nicht bewertend gemeinte Punkte, sondern eine Erklärung dafür, wie wir uns mit den Dingen identifizieren, um sie für uns erklärbar zu machen und in einem psychischen, authentischen Erleben zu bleiben, wie wir das für uns subjektiv interpretieren. Wie wir die Authentizität interpretieren für uns, also wie wir authentisch uns wahrnehmen. Das ist aber dennoch, wie ich das gerade euch erläutert habe, eine Strategie, um das abzuspalten, weil das ansonsten, um das nochmal euch zu erklären, weil das ansonsten meine Existenz, meine Bedrohung, ja, bis zum Tode maximal hält. Die Identifikation mit den Opferanteilen ist von daher ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus, der mich situativ, wenn man so will, das Leben rettet, so, aber tatsächlich nur das Überleben sichert, nicht das Leben und gleichzeitig das Wiederholen von möglichen traumatischen Erfahrungen begünstigt. Das ist das große Dilemma, mit dem wir uns auch als Psychotherapeuten ja gegenübersehen, gerade vor allen Dingen, wenn es um die Frage geht, wie kann ich aus bestimmten Erleben rausgehen, ohne dass ich sie wiederhole? Weil die Identifikation mit den Opferanteilen sorgt dafür, dass ich das nicht verändern kann. Es hält es, wenn man so will, auf eine Weise auch konstant oder aufrecht. Na, und das macht es ja halt so schwierig, gerade im Symptom erleben. Damit haben wir heute die Opferanteile, also die Identifikation mit den Opferanteilen beleuchtet. In der nächsten Woche werden wir uns dann mit der Identifikation der Täteranteilen beschäftigen, weil das aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte sind, denen wir hier eine eigene Folge widmen sollten, beziehungsweise ihr damit die Möglichkeit bekommt, tiefer in das Thema einzusteigen. Ja, mit diesen Worten lasse ich euch auch wieder erstmal allein, lasst das gerne mal sacken, und wenn ihr mögt, ich würde mich freuen, hören wir uns dann nächste Woche wieder.